Nur noch 7 Tage, dann haben wir bald den ersten Advent und dann geht das Licht uns auf und da dürfen wir uns auf Christus und die Hoffnung der Welt freuen und da dürfen wir fröhlich sein. Und das darf heute Abend auch mal das Thema sein, ein fröhliches Herz. Und ich wollte beim Thema Fröhlichkeit auch mal noch meine Familie mitbringen. Also da sind sie, nur dass man mal sieht, ich bin tatsächlich verheiratet und das sind meine Frau und meine Kinder. Also das bin ich, ach ja, das bin ich, ohne Bart, ja so. Und das ist meine Frau, Friederike, und kommt aus Düsseldorf und kümmert sich gerade sehr viel um ihre Eltern, weil die sind, wie gesagt, auch gerade in der schwierigen Situation und brauchen da Hilfe. Das ist unser Ältester, der Tim. Mit 25, dann der Jan mit 23, der Joshua mit 19, hat er Abi gemacht. Er ist nicht James Bond, sondern er hat nur sein Abi gemacht. Das war Abiball. Und das ist unsere Jüngste, das ist die Lilly, die ist 17. Und da sieht man sie noch mal ein bisschen entspannter. Da haben wir den Tim auch noch mal ein bisschen besser drin. Und die sind jetzt auf dem Schlag alle aus dem Haus. Also das ging nicht fröhlich langsam, sondern das hat jetzt einen Schlag getan und alle sind aus dem Haus. Der Jan rechts, der arbeitet in einem anderen christlichen Werk jetzt. Der ist schon länger eine Weile ausgezogen. Unsere Tochter mit 17 macht gerade ein FSJ, hat sie angefangen im September und ist jetzt in der Nähe von Karlsruhe. Joshua hat gesagt, ich will nach dem Abi gleich studieren und ist jetzt in Münster. Der Tim, der ist noch ein bisschen mit mir zu Hause und hält noch ein bisschen die Stellung, weil der eine Arbeitsstelle hat in Koblenz in der Nähe. Aber der hat jetzt eine Freundin. Ach, was will man machen? Und die wohnt in Bochum, da ist der also eigentlich auch immer weg. Also so ist es im Leben. Und ich bin sehr froh, wie die vier das machen und bin sehr, sehr dankbar. Und dann kommen wir doch nochmal zum fröhlichen Herzen. Und ich habe da ein paar Themen. Ich weiß nicht, warum ich da Sprüche 3, Vers 5 drin habe. Da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das kriegen wir aber später. Was mir wichtiger ist, ist Sprüche 15, Vers 3. Sprüche 15, Vers 13 war es. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt der Mut. In den Sprüchen, überhaupt in der Weisheitsliteratur, geht es viel ums Herz. Wenn wir korrekt sind im Hebräischen, in dem alttestamentlichen Denken, ist Herz nicht nur Gefühl, sondern eigentlich das Denkzentrum, das Wesenszentrum. Gefühl ist eher in den Nieren und in den inneren Geweiden angeordnet. Klingt einem echt komisch, wenn man sagt, ich liebe dich von meinen Innereien. Das ist ein bisschen uncharmant. Aber wir haben das im Deutschen doch auch. Wenn wir jemanden lieben, dann sagen wir, Liebe geht durch den... Das kam ein bisschen schwach. Liebe geht durch den Magen, ja. Bei Männern ist das definitiv der Fall. Also da kann man immer was Gutes tun. Und da sagen wir das auch, gell? Liebe geht durch den Magen. Oder es verkrampft den Magen, wenn man jemanden sieht. Also die Gefühle sind dort auch angesiedelt. Also das Herz ist mehr als nur Gefühl. Es ist auch Denken und Wollen, Verstehen. Es ist das ganze innere Sehnen. Und hier steht, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Das heißt, von innen nach außen, wenn ich ein fröhliches Herz habe, wird sich das irgendwann zeigen. Ich glaube nicht, dass wir einfach so eine Grinsebacke sind oder einfach nur immer so lächeln müssten. Aber ich glaube, dass wir lernen dürfen, von innen heraus zu lernen, sind wir fröhliche Menschen? Habe ich ein fröhliches Herz? Wir versuchen das äußerlich zu machen, wenn wir Bilder machen und heutzutage im Zeitalter von Insta oder was auch immer wir da haben, oder Snapchat, oder wir Alten mit Facebook, wir sind ja so hip, gell? Auf jeden Fall, da ist man ja immer fröhlich, freundlich, lächelt, aber ist das Herz dabei? Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und dann kommt was Witziges, genau das Gegenteil in 15 Vers 30, ein freundliches Antlitz erfreut das Herz. Auch das ist schön. Wenn jemand strahlt, da geht einem das Herz auf, oder? Ich war Ich kann die Klappe nicht halten, aber ich war gestern im Globus und dann war hinter mir ein Ehepaar und die haben so eine riesen Gans oder Pute oder irgendwas da eingefroren, da schon im Wagen da rumgeschoben. Ich sage, ist schon Weihnachten oder was? Und dann kann ich die Klappe nicht halten und dann fing er an zu strahlen, dann fing ich an zu strahlen und wir hatten ein schönes Gespräch. Meine Frau würde sagen, halt doch mal die Klappe, kümmere dich doch nicht um die anderen Leute. Ich finde das immer spannend, was die anderen Leute machen. Ich finde das immer gut. Also ein fröhliches Herz und wenn die zurücklächeln, heute habe ich die letzten Brezeln gekriegt an der Kasse, war schön, schönen Tag gewünscht, dann sage ich, ach, hier gibt es noch Brezeln, das sind die letzten, sage ich auch danke, wunderbar. Ein freundliches Angesicht erfreut das Herz, wenn ich jemand sehe, dann erfreut es das Herz. Oder andersrum, wenn ich ein fröhliches Angesicht habe, dann hoffe ich, dass das Herz eines anderen erfreue. Und dann nochmal den 17, Vers 22, da haben wir wieder ein fröhliches Herz und wieder was Schönes. Und da heißt es, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Das hat schon was. Ich glaube, dass eine positive Einstellung und eine Fröhlichkeit was Segensreiches ist, dass es uns physisch gesund macht. Nicht, dass wir krank, nicht, dass wir absolut gesund sind und nie mehr krank werden. Ich glaube nicht, dass das so absolut zu sehen ist. Aber ich glaube, dass es schon was mit sich bringt, wenn man positiv, eine positive Einstellung mit sich bringt in gewissen Situationen. Und hier steht es in den Sprüchen 17 ganz deutlich, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Und da ist auch wieder die Frage, wohin schauen wir? Wohin schauen wir? Und schauen wir auf das Gute? Versuchen wir noch das Gute zu entdecken in den Situationen unseres Lebens? Können wir uns daran noch erfreuen? Darum soll es gehen. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht und da haben wir also im Prinzip das fröhliche Herz. Das fröhliche Herz ergibt ein fröhliches Angesicht. Also die Dame lächelt. Und ein fröhliches Angesicht wiederum erfreut das Herz. Also, so springt der Funke über. Eine Fröhlichkeit ist einfach da. Fand ich heute beim Zeugnis ganz ehrlich und ganz schön. Auch das Wort, ich weiß nicht, hast du muffelig gesagt? Kenne ich auch. Also, ich bin täglich muffelig bis 12. Also, bis ist nicht meine Zeit. Dann esse ich Mittag, brauche ich Mittagsschlaf und dann wird es langsam besser. Und gegen abends, ihr merkt schon, dann drehe ich auf. Aber morgens ist morgens nicht gut. Da bin ich auch muffelig. Und das muss man lernen, freundlich zu sein, den anderen nicht abzuwatschen und dann mit einer Fröhlichkeit auch den anderen zu ermutigen. Die Frage ist, die Frage aller Fragen, die wollen wir heute Abend noch ein bisschen betrachten, ist, alles schön mit dem fröhlichen Herz, aber bitte, wie kriege ich das? Kann man ja nicht. Kennt ihr so auch so die Sprüche, so die man an der, die man da im Spiegel hat, im Badezimmer? Wenn das Leben dir Zitrone bringt, mach Limonade draus. Ja? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ist das nicht schön, dass es halb voll ist? Und ich sage, verreck nochmal, das Ding ist halb. Das baut mich nicht auf. Entschuldigung. Wollte keinen verschränken. Aber kennt ihr diese Sprüche an dem Spiegel? Das baut nicht immer auf, oder? Manchmal bin ich aggressiv, da könnte ich den Spiegel auch gleich einschlagen. Also das klappt nicht immer. Auch immer, Chaka, du bist schön. Das funktioniert nicht morgens. So wie gesagt, nach dem Mittag, wenn dann alles sich so wieder ein bisschen strafft, dann ist es wieder gut. Aber morgens, wo alles schief hängt, das nützt mir der Spruch nicht. Kennt ihr das? Ihr guckt so einfach, ihr seid einfach die innere Ruhe in euch und sagt, der Stefan hat Probleme. Okay, lass es bei mir. Lass es bei mir. Ihr seid ausgeglichen, das tiefe Sein. Alles gut. Bei mir ist das tiefe Sein oft aus dem Fenster. Da ist nichts fröhlich, da ist viel Mürre. Und manchmal kriegt man auch richtig so eine Krawatte, so einen richtigen Hals. Da weiß man auch, irgendwo hat mir mal einer was gesagt und dann muss ich das runtergehen. Und dann wirklich, da schwillt der Kamm. Und dann wird man richtig aggro. Und dann sagt der Herr, hey, mach doch mal ein fröhliches Herz. Und ich mach kein fröhliches Herz. Und das ist schon schwierig. Wie kommen wir an dieses fröhliche Herz? Nun, An dem Herzen hängt, da müssen wir ran. Und das Erste ist, und da kommt jetzt tatsächlich Sprüche 3, Vers 5, das, was wir aber schon mal besprochen haben, deshalb werde ich es nur kurz erwähnen, passt aber in diese Serie und in diese Abhandlung, deshalb erwähne ich es nochmal. Es ist ein vertrauensvolles Herz, was sich auf den Herrn verlässt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das heißt, Vertrauen heißt sich drauf verlassen. Verlass dich auf den Herrn, das ist das hebräische Wort Betach, das heißt auf Englisch to trust, wirklich jemandem zu vertrauen. Das heißt, in diesen Situationen zu sagen, ich komme hier nicht weiter, Herr, aber ich vertraue dir, du wirst einen Weg finden. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und wirklich ganz bewusst zu sagen, Herr Jesus, das ist nicht meine Arbeit, ich komme hier nicht weiter, du hast mir die gegeben, du musst mir Weisheit geben und die Wege bereiten und die Türen öffnen. Herr Jesus, das ist deine Familie, nicht meine Familie. Einer meiner Söhne hatte einen ganz schlimmen Autounfall mal und eins der schlimmsten Dinge, die ich mir je hätte vorstellen können, dass eins meiner Kinder verunglückt und er ist verunglückt. Und meine Mitarbeiterin kam mit unserem Auto reingefahren. Ich sagte, falsche Frau am Steuer, wer ist das? Und das war eine Mitarbeiterin. Und sie kam, Stefan, musst mal kommen, dein Sohn ist angefahren. Ich sage, wie? Und dann sind wir da hingefahren. Und auf dem Weg konnte ich mir nur eins merken, Herr, es ist nicht in meiner Hand. Ich bin in eines größeren Hand. Und mein Sohn ist in eines größeren Hand. Und meine Frau, die dabei war, die das gesehen hat, ist auch in eines größeren Hand. Und Gott trägt durch. Wir wollen uns verlassen. Ich sage, Herr, ich kann es nicht. Es ist nicht meine Firma, es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht mein Missionswerk, es ist nicht meine Familie. Du hast sie mir gegeben. Es ist alles nur geschenkt. Und ich muss dir vertrauen, dass du irgendwo wieder einen Weg packst. Ich finde nicht. Aber ich möchte dir vertrauen. Vertrauen heißt nicht, nicht zu denken. Heißt nicht, den Verstand nicht zu gebrauchen, heißt nicht nur von Gefühl und Intuition zu leben, sondern wirklich auch zu denken, zu planen, verantwortlich zu sein, aber am Ende zu vertrauen, dass Gott es macht. Zu denken, aber auf den Herrn zu schauen, zu wirken, aber auf den Herrn zu vertrauen. Und das Merkmal, was daraus folgt, ist ein Leben in Zuversicht, Gewissheit und Gelassenheit. Dass man nicht faul wird, das haben wir in Punkt 2, ich muss denken, aber dass ich irgendwann entspannen darf und sage, Herr, ich bin in deiner Hand. Und wir kamen dahin und mein Sohn ist dann ins Krankenhaus geflogen worden, ist alles wieder gut, hat alles gut verheilt, alles nichts Dramatisches weiter passiert. Da sind wir sehr dankbar, das ging gut aus, aber manches geht nicht gut aus in unserem Leben, auch in meinem Leben nicht. Aber auch in den schlimmen Momenten zu sagen, Herr, ich habe es nicht im Griff, aber ich weiß, dass du es im Griff hast und ich muss mit der Gewissheit leben, dass du immer noch hier durchkommst. Und das ist was Wunderbares, wenn man das lernen darf, wenn man seinem Herz Gott so anvertraut, man sagt, Herr, ich habe dir mein Leben gegeben. Seht ihr, man kommt zu dem Vertrauen, wenn man sich das bewusst macht, was man am Anfang seines Lebens gemacht hat, als man gesagt hat, ich will dir mein Leben anvertrauen, ich möchte Christ werden. Es ist mein ganzes Leben, es ist ein Lebenstausch wie bei der Brille. Du kriegst alles, all in. Und dann habe ich Jesus mein Leben gegeben. Was sagen wir denn? Jesus, dir gehört mein Leben. Jesus, du bist mein Herr und König. Dann soll es uns nicht verwundern, wenn wir es im Alltag auch gebrauchen, wo wir sagen, Herr, da bin ich nun im Drama meines Lebens. Du bist mein König, jetzt hol mich hier raus. Du bist der Chef. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Eigentum. Und das, wenn man das praktizieren kann im Alltag, ich hoffe, das wird sehr praktisch in allen Situationen, ob es finanziell ist, jetzt mit der Inflation, mit den Heizkosten, wie wird das sein? Zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das rundlaufen soll finanziell. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen. Aber dann werde ich auch intelligent und versuche zu sparen. Aber am Ende vertraue ich und sage, Herr Jesus, du musst eingreifen und du musst mich durchziehen. Und wenn wir das lernen können, dann kommt plötzlich tiefe Gelassenheit rein. Ich erlebe das immer in meinem Leben. Ich kann das nicht zwingen. Ich kann das nicht per Knopfdruck machen. Aber es gibt immer wieder recht tiefe Krisenzeiten, wo es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo ich wirklich loslasse. Nicht, dass ich da vorher Gott nicht wirken lasse, aber es ist so, dass ich noch zu viel beschäftigt bin, noch zu viel Klammer, noch zu viel Menge, noch zu viel drücke, noch zu viel schiebe und klopfe und mache. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich loslassen sage, so jetzt du. Und es ist, ich habe letztens mit einer Dame gesprochen, die mir sehr teuer ist, eine Nachbarin, deren Mann gestorben ist, der mein alter Chef war. Und sie sagte, es gibt dann Phasen, als ob du über die Erde gehst und das Gras beugt sich nicht, das war ihr Ausdruck. Du läufst über die Wiese und du berührst das Gras nicht. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ich habe ein sportliches, das ist wie Surfen. Du hebst ab aus dem Wasser, du hebst wirklich ab und du wirst geführt. Und das sind so Phasen, die hören auch irgendwann wieder auf, du wirst wieder ganz normal. Es ist nicht so, dass man so in die Ewigkeit segelt, aber dass man plötzlich merkt, in dem Drama des Lebens wird man erhoben und Gott selbst greift ein. Das wünsche ich euch, ich hoffe, dass ihr das erlebt. Das ist die Gelassenheit, das ist die Grundlage, um je ein fröhliches Herz zu kriegen, zu kapieren, mein Herz ist in Gottes Hand, mein Herz und das Herz meiner Lieben und all meine Anbefohlenen. Und dann kommt Vertrauen, Zuversicht und Gewissheit und Gelassenheit in unser Leben. Und dann heißt Vertrauen am Ende wirklich vollkommene Abhängigkeit von Jesus zu praktizieren und sagen, ich bin dein und mach's, wie es dir gefällt. Und das ist so ein Gebet. Die zweite Sache, die ein fröhliches Herz macht, ist, ein erfülltes Herz zu haben. Da heißt es in Sprüche 4, Vers 4, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Öffne dich meinen Zusagen, meinem Zuspruch. Wenn ich mir die Ohren zuhalte, kann mich keiner ermutigen. Wenn ich panisch durch die Gegend renne und nur noch schreie, kann Gott mich nicht ermutigen. Ich muss zur Ruhe kommen, mich ihm zuwenden, Zeit nehmen und auf sein Wort hören. Ich hoffe, das ist eine Gewohnheit in Ihrem Leben, Ihr Herz zu füllen mit Gutem. Und ich liebe das gerade in diesen Krisenzeiten, habe ich schon gesagt, in der Pandemie, ohne Ende stille Zeit zu machen, ohne dass da Druck ist, hat auch mal was Schönes an dem Punkt, die Pandemie, jetzt ist wieder vorbei, jetzt muss ich wieder arbeiten, jetzt habe ich wieder Endpunkte. Aber dran zu kämpfen, zu sagen, ich muss in den größten Nöten mehr Zeit in Gottes Wort verbringen. Luther hat mal gesagt, wenn es kracht und wenn es anstrengend wird, dann brauche ich nicht nur 2 Stunden im Gebet, sondern 3. Ja, der war noch von altem Schrot und Kern. Da fängt er langsam an. Aber nimmt mal eine halbe Stunde. Und wo habt ihr Zeit, dass Gottes Wort in euer Herz sprechen kann? Anders geht's nicht. Ich krieg von niemandem anders so viel Zuspruch und Mut wie von Gott. Lass dich mit dem Richtigen füllen. Das ist Gottes Wort. Und lass dich richtig füllen. Nimm dir Zeit. Und bei allen großen Helden meiner Jugend, wenn ich gekratzt habe, dann habe ich schnell gefunden, bei denen, die ich wirklich geschätzt habe, dass sie aus der stillen Zeit kommen, aus der Zeit mit Gott. Mir hat es gefallen, ich habe Verwandtschaft, die sind entweder Bankkaufleute oder Pfarrer, sehr abstrus. Ich hatte einen Kollegen und dessen Vater war Landwirt und er sagte immer, wenn sein Vater seinen Traktor fuhr, hat er immer seine Verskärtchen gehabt und hat Verse auswendig gelernt, wenn er dann mit seinem Traktor rauf und runter fuhr in der Spur. Das hat mich so bewegt. Einfach von Gottes Wort zehren. Da muss man nicht Theologe werden, da darf man das ganz normal bei seiner Arbeit. Ich hatte einen anderen, der ist Bauunternehmer und der hat immer seine Losung in der Seitentasche gehabt und immer bevor er dann auf die Baustelle sprang, hat er gesagt, ich lese mindestens noch die Losung und hat die rausgeholt und hat die Losung gelesen. Nehmen Sie Zeit, lassen Sie Gottes Wort in Ihr Leben reden, sonst wird es nichts. Es wird es nicht. Wir brauchen den Zuspruch Gottes. Ein erfülltes Herz, randvoll mit den guten Zusagen Gottes. Anders kann ich es nicht. Und da gehören auch die Choräle dazu. Habe ich schon gesagt, Kirchenchoralbuch. Rauf und runter singen, dudeln. Von mir aus auch Hillsong, ist mir doch egal. Singt was Modernes auf Englisch oder bald auch auf Chinesisch, ist mir egal. Aber lest es, singt es, füllt euer Herz. Und ihr müsst wissen, es ist ein umkämpftes Herz. Da heißt es in 4 Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wir müssen wissen, dass dieses Leben ein Kampfgebiet ist. Behüte dein Herz, kämpf um dein Leben. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann ist das Geschrei groß. Dann ist am Ende des Lebens alles in Schall und Rauch aufgegangen und dann stehe ich von den Trümmern meines Lebens. Lasst uns schlau werden, lasst uns vorher nachdenken und sagen, wie kann ich jetzt mein Leben auf eine gute Bahn lenken, dass Segen rauskommt. Behüte dein Herz, kämpf wie ein Löwe um dein Herz, dass es bei Jesus bleibt. Und ich glaube, Thilo hat es gestern gesagt, dass einige müde werden. Und was mich erschüttert ist, auch in meinem Alter, jetzt bin ich in so einem Mittelalter, nenne ich es noch, ich bin noch nicht alt, ich bin mittelalt, dass auch in dem Mittelalter, wir achten viel auf die Jugend. Jugend, ihr kriegt es immer ab. Jugend ist wichtig, elementar. Kümmert euch um die Jugend, die Kinder. Aber es gibt eine gute Zwischenpassage zwischen 30 und 50, wo echt hart im Nehmen ist im Leben. Da muss man bauen, da hat man Familie, da ist man voll in der Last, in der Arbeit. Und da müssen wir kämpfen, an Gott zu bleiben. Und dann spülst du uns hinten mit 50, 60, 70 raus und wir sind verwundert, wo wir gelandet sind. Behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Woran hängt dein Herz? Was ist dein Herzenswunsch? Das wäre mal eine spannende Frage. Was ist wirklich originär dein Wunsch? Näher an Jesus zu kommen, erfüllte zu leben, im Frieden mit Familie und Nachbarn und Gemeinde und Gott zu leben, die Kinder zu prägen, dass sie auch auf die Spur mit Gott kommen. Oder ist es der neue Carport und das neue Auto und der neue Urlaub auf Ibiza oder was auch immer. Wo brennt mein Herz? Da brennt mein Herz, ob Stuttgart vielleicht absteigen muss und Hamburg vielleicht endlich mal wieder aufsteigt oder ob ich Fußball gucken kann jetzt über Weihnachten oder bis Weihnachten. Was bewegt mich? Und die Sprüche weist darauf hin und sagt, kämpf um dein Herz, bewahr dein Herz, es ist wie bewachen, pass auf. Und da ist keine Spaßbremse, natürlich dürfen wir auch feiern. Ich feiere zum Beispiel auch Advent, ich feiere die Lichter mit dem ganzen Kitsch. Andere wollen mir das ja austreiben, ich liebe es. Es ist schön, dürfen wir alles machen. Aber im Kern muss ich mich an Jesus freuen. Und ich habe am Anfang dieser Serie gefragt, da ging es um Erkenne Jesus. Bist du heute näher an Jesus als vor 10 Jahren? Kennst du Jesus besser als vor 10 oder 20 oder 30 Jahren? Ich würde heute mal sagen, bist du heute verliebter in Jesus als vor 10 oder 20 oder 5 Jahren? Und wenn das ein Nein wäre, wäre es dramatisch, oder? Und spätestens dann müssen wir wieder um unser Herz kämpfen, dass es wieder lebendig wird, dass es wieder pocht, dass es sich öffnet für Gottes Wirken. Bewahr dein Herz, kämpf um dein Leben. Und ich bin zu alt geworden, um jetzt schon zu sagen, es ist Pillepalle, es ist so hart, es greift so tief und es sind so schlimme Verletzungen. Und das schaffen wir nur, wenn unser Herz geborgen ist in Christus. Wehe dem, der das alleine machen muss. Das ist Privileg der Jugend, die sollen denken, sie schaffen ihr Leben allein. Aber wir müssen doch merken, wir schaffen es nicht allein. Bricht uns keine Zacke aus der Krone. Hat ein Bibelschulnachtreffen. Die sind jetzt in ihren 30er, 40ern, Drama über Drama und sie kämpfen sich durchs Leben. Aber sie klammern an Gott und Gott hält sie fest. Bewahr dein Herz, bewahr dein Herz. Kämpf um dein Herz, kämpf um dein Leben, würde ich sagen. Wie kann man da kämpfen? Die Klassiker einfach wieder, lies Gottes Wort, bete, öffne dich all dem Guten, was dort zugesprochen wird. Geh in die Gemeinde, geh auch zu den Gottesdiensten. Ich muss es auch machen. Mir fragt manchmal jemand, warum musst du denn da einen Gottesdienst gehen? Kennst du das nicht? Ich sage, ob ich es kenne oder nicht, ist mir egal. Ich brauche den Zuspruch. Wir sind nicht diejenigen, die uns das Chakra selbst einreden und sagen, bin ich schön. Ich brauche den Zuspruch. Ich muss jeden Tag selbst unter Gottes Wort gehen. Wenn ich sonntags nicht predige, gehe ich in die Gemeinde. Ich brauche den Zuspruch. Und das Letzte, es ist ein hingegebenes Herz. Sprüche 23, Vers 26, da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz. Gib's mir. Und es ist die Kernfrage im Leben. Wem gehört dein Herz? Wem hast du es gegeben? Hast du Jesus schon mal dein Herz gegeben? Hast du gesagt, all in, du hast mein Herz, du hast mein Leben. Das ist das, was am Anfang unserer Beziehung zu Gott einmal steht, dieses einmalige, ich gebe dir mein Leben und Jesus verspricht und er gibt mir sein Leben. Es ist wie dieser Brillentausch, du kriegst meine graue Brille und ich krieg plötzlich diese farbige neue Brille, die alles in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ich hoffe, das hast du erlebt. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann wird alles andere, was wir in dieser Woche gesagt haben, keinen Sinn machen. Es wird auch nicht funktionieren, sondern es greift erst, wenn du radikal einen Lebenswandel hin zu Christus geführt hast, wenn du sagst, ich möchte dir folgen, ich gebe dir mein Leben und dafür nehme ich dein Leben als Geschenk entgegen. Es ist ein Lebenstausch. Wir geben unsere Kaputtheit Gott. Und wir kriegen von Jesus seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Weisheit, seine Erlösung, steht im 1. Korinther. Du kannst nicht verlieren. Das ist das Risiko. Man stockt. Wie? Ich muss die Brille doch tauschen. Ich muss das andere loswerden. Du kannst nicht doppelt leben. Du musst dich entscheiden, deins oder seins. Er ist dein Herr oder du bist der Herr deines Lebens. Es gibt keine Grauzone, es gibt kein Hin und Her. Es muss eine Entscheidung einmal gefällt werden. Herr Jesus, hier ist mein Herz. Und dann, wenn er mein Herz hat, dann darf ich natürlich immer wieder neu ihm meine Wege anvertrauen und sagen, jetzt hast du mein Herz, jetzt hast du den Salat, jetzt führ mich ja durch, jetzt bin ich deins. Was soll ich machen? Ich bin dein. Und da kommt, wie gesagt, sehr viel Entspanntheit dann rein und auch Freude in allem Leide, weil ich einfach sage, boah, bin ich froh, dass ein Größerer mein Leben in der Hand hat und es durchbringt. Und das Schönste, was es dann noch mit sich bringt, ist, dass wenn Gott mein Herz hat, er es heilt. Nochmal, es geht gar nicht so um äußere Gesundheit. Das habt ihr in dieser Woche mitgekriegt, dass wir selbst bei uns im Team auch Krankheit mittragen, miterleben. Aber es geht um diese innere Heilung, dass ich weiß, ich bin geheilt worden von der Spielsucht, geheilt worden vom Alkohol, geheilt worden von Mürrischkeit, geheilt worden von Egoismen oder von einem falschen Lebensstil. Und ich bin heil geworden in Gottes Gegenwart und es ist gut. Das Ganze endet in dem Sinne, in diesen schönen zwei Versen aus Psalm. Ist jetzt nicht mehr Sprüche, aber es ist immer noch Weisheitsliteratur. Und da ist es im Psalm 147, Vers 3. Gott heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Wir müssen mal aufpassen, was wir Gott in die Schuhe schieben. Manche sagen ja, wir müssen Gott nur vertrauen, dann wird das schon kommen. Gott hat uns nie einen Porsche Panamera versprochen. Auch nie einen Urlaub, auch nicht eine Gehaltserhöhung. Auch nicht immer eine warme Heizung. Aber Gott hat uns versprochen, dass er sich um die Verletzung unseres Herzens kümmert. Und daran können wir ihn festmachen und sagen, Herr, du hast es selbst versprochen. Und ich leide wie ein Schlosshund, aber jetzt komme ich mit meinem zerbrochenen Herzen. Heile es, tröste es, verbinde es. Und Gott sagt, ich komme und heile die zerbrochenen Herzen sind und verbinde ihre Wunden. Und das ist so schön, dass er es nochmal wiederholt im Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich finde das so schön, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, diese beiden Verse in meiner Bibel lese. Da war ich ja in den Teenies-Jahren 14, 15, 16. Ich war hin und weg, dass Gott so romantisch ist, dass er bei denen ist, die zerbrochenen Herzens ist. Da hat man seinen ersten Liebeskummer gehabt und dachte, man ist der erste Mensch, der das erfährt. Und keiner versteht die Zerbrochenheit des Herzens. Und dann kommt Gott vorbei und ich bin genau da, sagt er. Ich bin genau da. Manche Leute sagen, wo ist Gott? Und wir gucken in den Himmel und wir denken, er ist da oben über sieben Wolken und sieben Ebenen. Oder vielleicht ist er in den heiligen Häusern und Domen und Kathedralen. Und Jesus sagt, ich bin nicht im Himmel, ich bin nicht im Tempel, sondern ich bin in deinem Herzen, in den Zerbrochenheiten deines Herzens. Und dort will ich verbinden und heilen. Das ist mein Gott. Und ich brauche ihn. Es kann jeder halten, wie er will, aber ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne. Und ich darf erleben, dass er mich immer wieder durchzieht, auch durch die Schwierigkeiten. Und dass ich das erlebe, was in diesem Lied steht, naja, das ist fröhliches Herz. Wenn wir das so erleben, dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir erfüllt sind von seiner Gegenwart und ihm das Herz geben, und wissen, dass er sich um unser Herz kümmert, liebevoll, dann kommt was zum Strahlen. Und dann erleben wir das, dass selbst in den Dramen unseres Lebens Menschen strahlen, oder? Und es gibt Menschen, die verbittern über ihr Leben und ihr Schicksal und alles wird mürrisch und dunkel, grau in grau, in allen Grautönen. Und es gibt Menschen, die leuchten auf in allen Farben. Und denkst, wo haben die das her? Von einem Herrn, der die Herzen verbindet. Und das ist nicht zu verbergen, sondern das beginnt zu strahlen. Ich habe gerade mit einer jungen Frau gesprochen, die auch gerade wieder durch ganz große Dramen geht und ganz große Schwierigkeiten. Und sie hat eine Ausstrahlung und eine Fröhlichkeit, die hat uns wieder erbaut. Weil Gott die Herzen heilt. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilf es von Schanden, rett es von Banden. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben in Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Da kommt so viel Singen da drin. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und Munde. Halleluja. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm noch nie dein zerschundenes, zerfetztes, leeres, betrübtes Herz gegeben hast, vielleicht wäre das gut, heute zu tun. Wie kann man es tun? Einfach im Gebet ihm geben. Und ich möchte gleich ein Gebet sprechen, da darf ich dich gerne zu einladen, wenn du das möchtest, dass du ihm dein Herz gibst und schau, was draus wird. Und wir haben in dieser Woche, ihr habt von uns, ich habe das verdoppelt, normalerweise gibt es immer nur einen Lebensbericht, und ich dachte, ach, papalapap, ihr macht alle mal zwei. Ihr habt jetzt 5x2, 10 Lebensberichte gehört von Menschen, die auch durch manche Schwierigkeiten gingen. Wir wollen euch alle Mut machen. Wir haben für uns entdeckt, es ist das Beste, was wir machen konnten, Jesus unser Herz zu geben. Und er wird es liebevoll nehmen, heilen und trösten und es umformen, dass es fröhlich wird. Wenn du das heute möchtest, lade ich dich ein, einfach das Gebet mitzusprechen. Und ich denke, zum Gebet würden wir uns alle erheben, soweit es möglich ist. Herr Jesus, an diesem Abend komme ich zu dir mit leerem Herz, verhärtetem Herz, verbittertem Herz, betrübtem Herz, zerschundenem Herz. Und die ganze Sprache von fröhlichem Herz ist nicht tröstlich, sondern macht es alles noch schlimmer. Ich kann mich nicht ändern. Ich kann die Situation nicht verändern. Und ich bin am Ende. Aber ich habe heute gehört und verstanden, dass du mein Herz haben möchtest, dass du es heilen möchtest, dass du es reinigen möchtest und dass du es wieder zum Leben führen möchtest. Und so gebe ich dir mein Herz. So gebe ich dir mein Leben mit allem Gutem, was ich versucht habe, mit allem Schrecklichen, was geworden ist, mit allen Narben, die ich hatte, mit allem Frust und aller Verbitterung. Ich gebe dir mein Leben und danke, dass du mir dein Leben gibst. Danke, dass du in mein Leben kommst und mein Herz radikal veränderst. Und dass du es fit machst für die Ewigkeit. Danke, dass wir nicht mehr am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag stehen bleiben müssen, sondern dass wir neue Perspektive bekommen. Danke, dass ich mit dir ewig leben darf. Denn jetzt ist mein Leben in deiner Hand. Und dort ist es gut. Amen.